Also man kann die gelungen finden, auch wenn man die Botschaft nicht teilt. Umgekehrt ist es so, ob jemand die Botschaft von einem Gedicht oder so einer Kurzstory oder Fragmenten oder sonst was teilt, hängt ja am Urteil und nicht, also ist immer eine Frage des Urteils, ob man diese Botschaft für begründet, für richtig und sonst was findet. Aber als Stück Literatur lässt man dem Leser die Freiheit zu sagen, das finde ich gut, obwohl ich den Inhalt nicht teile. Also das spricht ja das ästhetische Gefühl an. Und übrigens, die Dichter, die politisch wirken wollten, hatten das immer selbst gemerkt, dass das Publikum beim Stück Literatur immer die Freiheit hat zu sagen, das gefällt mir oder es gefällt mir nicht, auch wenn sie ganz anderer Auffassung waren. Also der Brecht hatte doch dann das Problem gehabt, also ich war mal in einer Aufführung von dem Brecht und da bei der Drei-Groschen-Oper und da hat er dann Schilder hingehängt, also ich war nicht, wie der Brecht gelebt hat, also später natürlich, und da stand dann drauf, klotzt nicht so blöd.
Romantisch.
Also, oder so romantisch. Also das zielt darauf, dass er gemerkt hat, bei einem Stück, einem politischen, das dem Genuss präsentiert wird, hat der Zuschauer die Freiheit, das zu genießen und die Botschaft doch nicht zu teilen. Und jetzt hat er sich methodisch dazu gestellt und hat nicht gesagt, dann ist offensichtlich, um Leute zu überzeugen, Literatur nicht das geeignete Mittel. Sondern er hat umgekehrt gesagt, da muss ich mir noch einen besonderen Trick einfallen lassen, um den ästhetischen Genuss zu durchbrechen und das, den praktisch drauf zu stoßen und dadurch irgendwie was zu erreichen. Und an dem Beispiel merkt man, das ist der Grund dafür, dass ein kommunistischer Dichter eingemeindet werden kann in das Kulturgut, obwohl er von mir aus von seiner Intention her die Vorstellung hatte, eigentlich hätte er gerne eine andere Gesellschaft. Aber diese Gesellschaft kann den, das ist ja der meistgelesene Autor, soweit ich weiß, in der Schule, kann den Brecht benutzen, weil einerseits von den Botschaften her er durchaus auch benutzbar ist und zum Zweiten, weil ja bei dem Lesen es eh eine Frage des Geschmacks ist, ob ich das teile oder nicht. Also das ist das Schicksal von allen diesen politischen Dichtern. Also kennst du vielleicht noch das, zur Belustigung noch eins, dass dieses Gedicht von Erich Mühsam war so ein Anarchist aus der Zeit der Münchner Räterepublik, auch ein Dichter, ja? Und da kannst du dir das nochmal genau vorführen. Auch der wird heute geschätzt. Und der hat, ach, das Gedicht geht ungefähr so, kennst du das über den Lampenputzer? Also das geht so, war einmal ein Revoluzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revoluze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitte, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Und dann geht es so weiter, sie aus dem Boden zu entfernen, rupften sie die Gaslaternen zwecks des Barrikadenbaus aus der Straßenmitte aus. Jetzt kommt seine Botschaft. Doch unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spielt er nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich heim und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt. Ja? Gut, das ist jetzt ein Gedicht von so einem revolutionären Dichter. Was will er mitteilen? Mitteilen will er im Prinzip, das ist doch ein Witz, dass da Leute sich an unserer Bewegung beteiligen und im Prinzip sind sie in ihrem Herzen Lampenputzer und kaum geht's hart auf hart, dann machen sie nicht mit. Ja? Das ist ungefähr so seine Vorstellung. Jetzt fasst er das in die Form von einem Gedicht. Was ist damit geleistet? Jetzt kann übrigens jeder das Gedicht für lustig finden, ohne dass er ein Revoluzzer ist. Ja, das ist mal die eine Wirkung davon. Also das war in die 1000, habe ich das mal gefunden, beliebtesten Gedichte in Deutschland oder irgend sowas. Und da kommt es dann vor, das kann jeder gutieren, auch wenn er kein Revoluzzer ist, weil schön gedichtet und einen Witz hat es ja auch. Ja? Umgekehrt, wenn, jetzt mal nochmal vom Anliegen gesagt, wenn ich jemanden überzeugen will, es ist falsch, was du machst, also bei dem Lampenputzer, da ist ja der Witz der, der hat die Vorstellung, die er da beschreibt, der hat die Vorstellung, Lampenputzen ist ein Gemeinschaftsdienst und der muss unbedingt sein. Und so, das ist im Prinzip das, was der Lenin mal gesagt hat, die Deutschen sind solche, wenn sie einen Bahnsteig besetzen, kaufen sie vorher die Bahnsteigkarte. Ja? Das ist ungefähr die Geschichte bei denen. Aber das ist eine Frage des Urteils, also der Kritik an jemanden an sich. Ja? Gut, er macht ein Gedicht draus. Und dann hat man die Verkehrung. Der Revolutionär wird Dichter und legt Wert darauf zu dichten und nicht der Dichter wird Revolutionär und lässt es Dichten sein. Also kommt auch am Ende raus, gerechterweise, jemand wie den Mühsam oder den Brecht, der wird eingemeindet in das Kulturgut der Deutschen. Und das ist nicht, dass man dem Gewalt antun müsste, sondern es ist ja auch so, diese Sphäre taugt nur dazu, dass sie eingemeindet wird. Auch wenn Sie gemeint haben, dass Literatur was besonders Günstiges ist, um die Welt zu, ein gutes Medium ist, um die Welt zu verändern. Ja, also das waren so mal meine Gedanken zu deiner Frage. Also vielleicht noch mal eines, noch mal überprüft. Mir kam es bei den Ausführungen der Geisteswissenschaften, vor allem diese Kultur- und Orientierungswissenschaften, sehr darauf an, dass auch deutlich wird, was ist die Sphäre und Ebene, in der die operieren, um es mal so auszudrücken. Also die Sphäre der Deutungen der Welt, es kommt in der Welt darauf an, wie man sich zu ihr stellt, wie man sich in ihr eine Heimat macht. Das ist das Thema da. Das ist der Inhalt, das ist auch die Botschaft, das, was vermittelt wird. Und ist da klar, was da auch der Fehler dran ist? Das muss man sich nochmal überlegen dabei, also wenn es da Unklarheiten gibt. Also vielleicht...
ganz wichtig dabei zu berücksichtigen, dass diese Leistung, sich die Welt so vorzustellen, wie man will, sie als Heimat, wie du sagst, aufzufassen, dass das für Literaturspalten gilt, auch die nicht positiv sind.
Ja, ja.
Das soll ja nicht heißen, Literatur ist insofern affirmativ, als sie beschönigend darstellt, sondern insofern affirmativ, als sie Raum, dem Subjekt Raum gibt, sich in ihr, je nachdem, wie er sich einbilden will, einzubilden.
Ja, und das habe ich ja auch versucht deutlich zu machen. Und gerade, dass das scheitert, das Individuum, bei dem Versuch, für sich in der Welt einen Platz zu finden, das unterstreicht ja, wie sehr es darauf ankommt. Also die andere Seite, vielleicht nochmal so rum gesagt, wenn ich sage, diese ganze Sphäre der Geisteswissenschaften ist die Sphäre der Sinndeutung, der Vorstellung von dem gelungenen Leben. Vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel, damit man das einfach mal hat. Es macht, sagen wir mal, was ist der Unterschied, ob ich die Frage stelle nach dem Zweck einer Sache oder dem Sinn einer Sache? Machen wir es mal an einem anschaulichen Beispiel, das man kennt. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, was ist der Zweck der Arbeit? Oder ob ich in einem Seminar von mir aus in der Soziologie über den Sinn der Arbeit und die Bedeutung der Arbeit für Fragen der Selbstverwirklichung oder sowas nachdenke. Was ist der Unterschied? Wenn ich frage, was ist der Zweck der Sache? Also nehmen wir mal die Arbeit. dann ist die Frage die, oder die ist die Antwort sehr simpel. Was ist der Zweck der Arbeit? Da gibt es zwei Bedeutungen, nämlich die eine ist diese immerwährende Naturnotwendigkeit des Stoffwechsels des Menschen mit der Natur. Das gehört zum Leben dazu, das muss sein. Und zweitens, in unserer Gesellschaft ist für denjenigen, der arbeitet, die Arbeit das Mittel eines Einkommens. Und für denjenigen, der den Arbeitenden anstellt, ist es das Mittel der Vergrößerung seines Eigentums. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja? Unternehmer und Arbeiter. So, das ist der Zweck der Arbeit. Deswegen wird gearbeitet. Jede Gesellschaft muss arbeiten, weil ohne die ist sie nach einem Tag dahin, wenn nicht gearbeitet wird, oder nach zwei. Und andererseits, in der Gesellschaft ist die Arbeit, Lohnarbeit, Mittel des Einkommens für den einen und der Vermehrung des Eigentums für den Anwender der Arbeit. So, wenn ich frage, was ist der Sinn der Arbeit, ist die Perspektive eine ganz andere. Der Sinn der Arbeit ist, dass ich nicht allein bin, sondern was habe. Sphäre der Selbstverwirklichung. Jetzt ist man in der Sphäre unter Gesichtspunkten, unter denen man dieses was abgewinnen kann, dieser Notwendigkeit was abgewinnen kann. Es braucht der Mensch die Arbeit wegen der Anerkennung, wegen der Teilhabe an der Gesellschaft. Für sich, damit er sich dokumentieren kann, er ist was wert. Jetzt merkt man, bei den Fragen ist man erstens in der Sphäre der Deutungen und in der Sphäre der ideellen Werte. Also der Lohn, der Gehalt von Arbeit ist da nicht. Das braucht der Mensch zum Leben und in der Gesellschaft braucht er Geld, damit er leben kann, sondern ist, das braucht der Mensch für seine Selbstverwirklichung, damit er in der Welt zufrieden sein kann, damit er für sich eine Aufgabe hat und so weiter. Und das ist die Sphäre der Deutung. Das meinte ich damit. Das ist die Sphäre, Gesichtspunkte finden, in denen man den Gewalt und ökonomischen Zusammenhängen einen höheren Sinn, eine höhere Notwendigkeit, einen höheren Nutzen abgewinnen kann. Das ist die Sphäre der Geistes- und Gesellschaftswissenschaft. Und nochmal so rum gesagt, das ist wichtig in der Gesellschaft, weil die legt ja Wert drauf, also dass die Leute freiwillig mitmachen. Die will ja denkende, mitdenkende, sich zu den Verhältnissen bekennende Bürger haben. Bürger, die sich darauf verstehen, einen Reim auf die Verhältnisse zu machen. Und die Orientierung dafür, dass die Bildung dieses Willens, das ist die Leistung der Geistes, die Sphäre der Geistes- und Gesellschaft. Neben der anderen Seite, vielleicht das noch als Abschluss, an der Stelle, das hat natürlich auch die andere Seite, das Handwerkszeug, also dass diese Herrschaft auch meint, sie will über ihre Untertanen Bescheid wissen. Also wenn Soziologen Studien machen, die dann drauf gehen, also nur um das nochmal zu machen, wie ist die Gesellschaft geschichtet? Ob die Armut sich vergrößert oder nicht vergrößert, dann erwartet sie sich davon Auskünfte auch beim Managen ihres Sozialstaats. Also das ist die andere Seite. Also das hat auch die Seite natürlich der Sozialtechnologie von Handwerkszeugs im Managen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber das ist wieder eher die praktische Seite. Also praktische im Sinne, da ist der Fokus nicht auf Sinnstiftung, sondern auf Sozialtechnologie. Aber lassen wir das mal, weil das war das Stichwort. Ich will schon noch ein paar Bemerkungen machen, wenn es keine sonstigen Fragen gibt, zu was ist denn eigentlich zu den Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen hier zu sagen? Weil das ist ja, die Hälfte aller Studierenden studiert ja das. Okay, dann mache ich doch noch halbe Stündchen oder so zu der Abteilung Natur in Ingenieurwissenschaften. Also das, was ich bislang behandelt habe, die Wirtschafts- und Geisteswissenschaften, das Studium des Rechts oder der Sozialpädagogik, das ist funktionalistisches Denken, parteiliches Denken zum Wohl der Sache. Also das, was man da lernt, war die Aussage, ist brauchbar überhaupt nur für eine Welt von Ausbeutung und Herrschaft. Auch die letzte Abteilung, nur brauchbar, diese Gedanken braucht man in einer Welt, wo die Leute sich in Reim auf Verhältnisse machen, die, naja, lauter Gegensätze enthalten, die das Leben einem schwer machen, aber es sollen Überlegungen sein, gerade sich einen Reim auf diese Verhältnisse machen. Die Studieninhalte sind lauter Zeugnisse davon, dass es hier um funktionales, brauchbares Herrschaftswissen geht. Also ich hatte es mal als Kurzfassung gesagt, da werden Agenten der innerbetrieblichen Ausbeutung und zwischenbetrieblichen Konkurrenz, der rechtsförmigen Herrschaft, der sozialstaatlichen Elendsverwaltung oder der sinnstiftenden Bewusstseinspflege der Konkurrenzsubjekte und Staatsbürger ausgebildet. Und da muss man sagen, ist objektives Wissen über die Interessen, welche in der Marktwirtschaft maßgeblich sind, untauglich. Das wäre hinderlich, das passt dazu nicht. Da gehört parteiliches, ideologisches Wissen vermittelt. Und da muss man erst mal sagen, das ist anders in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Da ist echtes, richtiges, korrektes Wissen gefragt. Also erstmal der ganz simple Unterschied, dass die praktische Naturbeherrschung, auf die diese Wissenschaften zählen, Chemie, Physik, Biologie und so weiter, die verlangt die objektive Erkenntnis des Gegenstandes, für welche gesellschaftlichen Zwecke auch immer sie dann Anwendung finden. Also das ist erstmal wichtig festzuhalten. Das ist ganz simpel, dass wenn die Gesetze nicht stimmen, von mir aus die über den radioaktiven Verfall von C14-Kohlenstoffatomen, dann kann man keine Altersbestimmung machen. Und wenn die sonstigen, simpleren Gesetze des elektrischen Stroms nicht stimmen würden, dann würden wir hier im Dunkeln sitzen. Also ganz simpel. Da ist richtiges Wissen gefragt und das Studium besteht auch erstmal darin, dass im Grundstudium die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des jeweiligen Fachs vermittelt werden, mit viel Mathematik in den meisten Fällen, und dann im Hauptstudium die forschungsrelevanten oder anwendungsrelevanten Problemstellungen dieses Fachs den Studierenden nahegebracht werden. Und am Ende des Studiums ist dann der Absolvent ein Fachmann einer speziellen Abteilung des naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Wissens dieser Gesellschaft. So simpel ist das erstmal und im Unterschied zu den anderen Wissenschaften brauche ich auch zum Inhalt nichts zu sagen, weil jeder, der das studiert, muss es studieren und da ist ja nichts Falsches, wie bei den anderen Wissenschaften, die ich jetzt behandelt habe, nachzuweisen, zu kritisieren oder sonst was. Also jetzt zu unserer Fragestellung aber. Was macht Naturwissenschaftler und Techniker, Technikexperten, zu einem anerkannten Bestandteil der gesellschaftlichen Elite? Also das ist ja die Fragestellung. Ausbildung und Einbildung der Elite. Was macht die Hälfte aller Studenten, die Naturwissenschaft oder Technologie studieren, zur Elite? Die Auskunft darüber gibt die Berufspraxis, nicht das Studium. Die Berufspraxis, also der in der Wirtschaft und in dem Staat verlangte Einsatz ihrer Qualifikationen, auf welches das Studium vorbereitet. Und dieser Einsatz ihrer Qualifikationen, der besteht nicht einfach in der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und schon gleich nicht in der Bereitstellung von Produktivkräften, die das Leben erleichtern, die das Reich der Notwendigkeit beschränken und das Reich der Freiheit erweitern. Also so simpel ist es eben nicht. Darin besteht der Dienst nicht, sondern welchen Dienst leisten Naturwissenschaftler und Ingenieure? Darüber gibt Auskunft die Berufspraxis. Und da weiß jeder, dass der größte Teil der Absolventen dazu da ist, den kapitalistischen Betriebserfolg der Arbeitgeber zu sichern und zu mehren. Also die meisten gehen ja in die Wirtschaft danach, zu den anderen Abteilungen sage ich dann auch noch was. Und das ist die Berufspraxis der Absolventen dieser Studiengänge. Worin besteht also die Berufspraxis? Was macht sie darin in ihrer Berufspraxis oder durch ihre Berufspraxis zur Elite? Naja, sie sollen den kapitalistischen Betriebserfolg des Arbeitgebers bewerkstelligen. Also das, was wir bei der BWL gehabt haben, sie sollen dafür sorgen, dass am Ende mehr Geld steht. Wie geht das? Also die erste Aufgabe oder der erste Bereich von den Absolventen eines naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs ist, sie sollen helfen, neue Produkte zu entwickeln. Und bei neuen Produkten, das weiß auch jeder, der dann in der Entwicklungsabteilung tätig ist, dieser Absolventen, geht es nicht einfach darum, den Kreis der Bedürfnisse zu erweitern und irgendwie ein paar neue schöne Gebrauchswerte, damit die Menschen noch mehr für die Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung haben, herzustellen, sondern bei neuen Produkten geht es darum, man muss was Neues produzieren, was die Konkurrenz noch nicht hat. Weil nur solch neue Produkte vermögen es für das Unternehmen, Zahlungsfähigkeit auf dem Markt, auf die eigenen Bilanzen zu lenken. Also einen Extragewinn zu machen. Wenn man so einen Quatschgerät, sagen wir mal, wie ein iPhone entwickelt, als erster, dann ist es eben so, dann macht das Unternehmen, das mit dem auf den Markt tritt, einen Extragewinn. Die anderen haben sowas noch nicht. Oder als Absolvent von mir aus eines pharmazeutischen Studiengangs soll man ein neues Medikament entwickeln, was die anderen noch nicht haben, was dann für 7 oder wie viele Jahre, solange die Patentpflicht gilt, dem Unternehmen, das als erstes auf den Markt tritt, die Abschöpfung der Kaufkraft da ermöglicht. Also auch da extra Gewinne ermöglicht. Oder es kann auch umgekehrt sein, man soll gar nichts Neues entwickeln, sondern kaum ist der Patentschutz ausgelaufen, dann soll man irgend so ein Ersatzmittel, was dasselbe leistet, aber billiger ist, entwickeln. Also das sind die Anforderungen. Und da ist klar, er ist von den Naturwissenschaftlern und Ingenieuren wird erwartet, neue Produkte zu entwickeln, die die Bilanzen, den Gewinn der Unternehmen erhöhen.